Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 6. März 2026. Ja, da draußen toben Kriege. Es sind Pandora-Büchsen nicht einfach nur geöffnet, sondern geradezu in die Luft gesprengt worden mit unabsehbaren Konsequenzen. Droht eine Wirtschaftskrise? Haben sich die Amerikaner und die Israeli verzockt? Ist der Iran stärker? Ist das eine Zertrümmerung all dessen, was wir eigentlich hochhalten müssten? Was bedeutet dieser Krieg für die Rivalen des Westens, der Vereinigten Staaten, für Russland und für China? Ja, was bedeutet das für die Europäische Union und für Deutschland, auch für die klitzekleine Schweiz, die da immer wieder, übrigens seit Hunderten von Jahren, ziemlich erfolgreich um ihr Überleben kämpft. Das sind die Fragen, die wir haben und die natürlich sorgenvolle, bekümmerte Antworten auslösen können. Erlauben Sie mir trotzdem, als absoluten Kontrapunkt, und ich weiß, jetzt fliegen mir dann wieder Gegenstände um die Ohren auf der morgendlichen Schleuderfahrt durch die Realität, lassen Sie mich hier am Morgen einen Kontrapunkt setzen, Gegensteuer geben, gegen den Negativismus, auch gegen jenen, den ich schon an dieser Stelle verbreitet habe. Was ist eigentlich das Gute an diesen Kriegen? Und jetzt werden einige vielleicht schockgefroren zurückspringen und zusammenzucken. Aber bleiben Sie entspannt und lassen Sie sich auf den Gedankengang ein, den ich Ihnen im Folgenden offeriere. Krisen, Abgründe, Zerstörungen, Fürchterlichkeiten sind immer auch Krisen der Erkenntnis, sind immer auch Momente der Wahrheit, sind Kristallisationspunkte, an denen Dinge zum Vorschein kommen, die man zuvor nicht gesehen oder verdrängt hat. Vor allem in solchen Krisen, ja auch in solchen Katastrophen, kommt das Falsche, kommt das Unsolide, kommt das Zurechtgeschusterte, kommen Lebenslügen und Illusionen ins Rutschen, werden sie abgeräumt. Und das ist das uneingeschränkt Positive, was wir erleben seit einigen Tagen, seit einigen Wochen, seit einigen Jahren. Das ist nämlich der Zusammenbruch einer Wolkenschieberei, einer auf Lebenslügen gebauten Realitätsverweigerung, die wir vor allem in Europa, aber auch in der Schweiz kultiviert haben. Und zwar nicht nur außenpolitisch, sondern auch innenpolitisch. Wir haben schon viele dieser Themen angesprochen. Migration, die bengalische Beleuchtung der offenen Grenzen und das Jubeln und die Empfangs- und Willkommenskultur. Das funktioniert nicht. Eine ungeregelte Zuwanderung ist eine Bedrohung für die Sicherheit und den Wohlstand eines Landes. Und das müssen jetzt vor allem auch all die deutschen Gutmenschen und Gutmenschenpolitiker erfahren, die jede kritische Stimme in den letzten Jahren als Ausfluss des Bösen, des sozusagen aus seinen Gräbern gestiegenen Nationalsozialismus verunglimpft und diffamiert haben und damit übrigens die Stimmung in Deutschland auch ganz massiv vergiftet haben, die Gesellschaft gespalten haben. Und das ist ja auch so eine dieser Lebenslügen der Spaltung, wenn da die Regierenden in Berlin sagen, ja, die Oppositionsparteien, das sind die großen Spalter. Das ist doch dummes Zeug. Die AfD ist ja interessanterweise eine Partei der Wiedervereinigung. Die AfD ist die Partei der deutschen Einheit, im Westen entstanden, im Osten größer geworden, jetzt kommt sie wieder in den Westen zurück und wächst dort und das Ganze ist von unten nach oben aus der Bevölkerung herausgewachsen. Was Zusammenführenderes kann es denn noch geben? Nein, die AfD ist eben gerade nicht die Spaltung. Die Spaltung ist verursacht worden von denen da oben, die jeden diffamiert haben, der im Grunde genommen von Anfang an richtig lag, zum Beispiel beim Thema Zuwanderung, aber auch beim Thema Klima, wo man es übertrieben hat mit diesem ganzen grünen Wirtschaftskolkose Selbstmord, der da angesteuert wurde. Und jetzt reißt man ja das Steuer fast panikartig herum. Hoffen wir, dass es noch klappt. Aber die ganz große Desillusionierung findet jetzt natürlich in der Außenpolitik statt. Und auch dort haben die Moralisten in den letzten Jahren die Lufträume beschallt und auch die Lufthoheit gehabt, all die Sänger des Völkerrechts, der internationalen Regeln. Und meine Damen und Herren, jetzt müsste also auch der Hinterste und Letzte allmählich gemerkt haben, dass dieses Völkerrecht, die internationale Ordnung, ein Selbstbetrug ist, eine Illusion, eben nichts, worauf man sich verlassen kann. Das Völkerrecht gibt es gar nicht. Es kann zwischen Staaten kein Recht geben, weil die rechtsdurchsetzende Instanz fehlt. Dazu bräuchten sie einen Weltstaat, einen Welthegemonen, einen Weltherrscher. Aber das wäre die größte Tyrannei, die größte Sklaverei, weil dann die entscheidende Grundvoraussetzung der Freiheit nicht mehr da wäre, nämlich die Auswahl, der Wettbewerb, die Machtkontrolle durch Vielfalt, also die Sehnsucht nach einem Weltstaat, der sozusagen die Weltregeln durchsetzt. Das ist die ultimative Despotie, oder wie sich Peter Thiel ausdrücken würde, das wäre dann die Herrschaft des Antichrist. Also hören wir auf, diesen Gespenstern hinterher zu jagen und sich auf das Katzengold der Politik zu verlassen, sozusagen die Scheinsicherheit, die eben von Völkerrecht ausgehen soll. In der Schweiz sagt der Bundesrat immer, die Schweiz steht auf der Seite des Völkerrechts. Wenn du auf der Seite des Völkerrechts stehst, meine Damen und Herren, dann stehst du im Treibsand, dann stehst du auf etwas, was es überhaupt nicht gibt und was sich sofort auflöst, wenn Konflikte auftauchen. Das, was als Völkerrecht bezeichnet wird, das sind einfach die Friedenszustände, die auf einer bestimmten Machtbalance zu bestimmten Zeiten besteht. Und wenn diese Balance aus dem Gleichgewicht gerät gewissermaßen, wenn sich eben die Machtverhältnisse verändern, dann ist dieses Völkerrecht weg, weil die Nationen und die Großmächte sind stärker als jedes Recht, das da wie eine Zuckerglasur zur Selbsttäuschung und auch zur sozusagen inneren Erbauung unserer gutmenschlichen Instinkte, sozusagen zur Massierung dieser Instinkte errichtet wurde. Tatsache ist eben, und da können Sie die Geschichte der letzten 35.000 Jahre zurückblättern, seit die ersten Urhorden mit den Keulen aufeinander eingeprügelt haben oder wie in Stanley Kubricks Space Odyssey, als die Affen zum ersten Mal mit einem Knochen eine moderne sozusagen Massenvernichtungswaffe erfunden haben mit dem Knüppel, dann gewinnen eben die Schimpansen, die den längeren Knüppel in der Hand haben. Und sobald sie diesen Knüppel in der Hand haben, dann haben sie eine gewisse Dominanz, versuchen alle Rivalen unten zu halten, irgendwann werden die Rivalen stärker und dann haben sie wieder einen Krieg und all diese sogenannten Regeln, das Völkerrecht, das können sie vergessen. Und es ist eben gefährlich, wenn man an diesen gutmenschlichen Vorstellungen festhält und diesen Moralismus plötzlich zur Leitwährung der Außenpolitik nimmt. Wenn man eben anfängt, die Interessen seines Landes aus dem Blick zu verlieren und stattdessen diese moralisierenden Worthülsen in den Äther hinausschleudert. Das ist ein Riesenproblem, das sie jetzt in Deutschland haben. Schauen wir es ganz nüchtern an, eben ohne Moralismus. Deutschland hat sich komplett verrannt im Ukraine-Krieg. Man hat hier eine Position eingenommen, als würde es gegen Russland hier noch einmal darum gehen, quasi die eigene Geschichte aufzurollen und den wiedergeborenen Hitler im Kreml zu besiegen. Und daran hat man sich natürlich mächtig moralisch aufgeputscht, auch die ganze journalistische Begleitmusik, die da stattgefunden hat. Alle sind da wahnsinnig stolz gefüllt und haben sich da auf der richtigen Seite gewählt, jetzt gegen dieses Böse antreten zu können, gegen diese angebliche. Und was hat man gemacht? Man hat sich komplett die Beziehungen mit Russland verscherzt. Man hat die ganze Energieversorgung existenziell für die deutsche Wirtschaft hat man abgesäbelt, abgekappt. Man hat sich in die einseitige oder stärkere Abhängigkeit der Vereinigten Staaten begeben. Und jetzt haben wir einen Krieg im Nahen Osten, da sind eben auch wieder Energieressourcen, sind Rohstoffe betroffen, jetzt schießen die Preise durch die Decke und die Deutschen haben keine Fluchtwege mehr. Man hat eben nicht nach Interessen gehandelt. Die Interessen sind nämlich, dass die eigene Wirtschaft nicht kaputt geht, dass man selber überlebt. Das nationale Interesse, der Auftrag der Regierungen, besteht darin, sicherzustellen, dass das eigene Land überleben kann, die eigene Bevölkerung, das heißt, dass man genügend Essen auf dem Teller hat, dass die Energie funktioniert, dass die Wirtschaft funktioniert, dass die Wirtschaft nicht abwandert, weil man sie zu Tode stranguliert mit Bürokratie, Abgaben und Bleiplatten, dass die Institutionen des Überlebens erhalten bleiben, die Demokratie, dass man also nicht jeden Kritiker, jeden Oppositionellen ins Gefängnis sperrt oder sanktioniert oder ausmauert oder einmauert, weil er etwas sagt, was den Mächtigen nicht gefällt. Das ist auch gegen die nationale Überlebensstrategie. Und in der Außenpolitik gilt die Macht, gilt das Gesetz des Dschungels. Entweder man hat die Macht, auch die militärische Macht, um die Dinge im eigenen Sinn zu regeln. Und wenn du die aber nicht hast, dann musst du dir möglichst viele Fluchtwege offen halten. Dann kannst du dir eben diese Feindschaften, in die man eingestiegen ist, überhaupt nicht leisten. Und auch dieses nationale Interesse hat Deutschland, aber nicht nur Deutschland, hat auch die Schweiz ganz massiv vernachlässigt. Man hat keine Verteidigung mehr, man hat keine Streitkräfte mehr. Man steht nackt da und ist dann eben diesen Stürmen der Geschichte ausgeliefert. Aber die deutschen Politiker haben das Dümmste gemacht, was man machen kann. Wenn du schon kein Sackmesser in der Hose hast, dann solltest du dich auch nicht anlegen mit anderen. Und ganz peinlich ist es, wenn man sich hinter dem großen Bruder versteckt, den Amerikanern, die dann mit ihren Divisionen nach vorne kommen und du rufst dann von hinten auch noch irgendetwas hervor, um dich da wichtig zu machen. Das ist peinlich und das ist die Vergessenheit bezüglich der eigenen nationalen Interessen. Man hat das geopfert auf diesem Hochaltar des Moralismus, auch des außenpolitischen Moralismus. Und was beobachten wir denn, was da draußen in der Welt passiert? Es passiert eben das, was immer passiert ist. Großmächte verteidigen ihre Interessen. Und die Amerikaner als mächtigste Nation auf der Welt haben kein Interesse, dass eine andere Macht so groß und so stark werden könnte, dass sie ihre Interessen gefährdet. Und das ist die amerikanische Außenpolitik. Natürlich auch oft verlogen vorgetragen, überzuckt mit allen gutmenschlichen Vorstellungen. Und verstehen Sie mich richtig, ich wäre auch ein theoretischer Befürworter dieser United Colors of Benetton Welt. Ich habe keine Freude, wenn irgendwo Kriege ausbrechen, auch wenn Kriege gegen Staaten ausbrechen, die mir nicht sympathisch sind, weil das natürlich sehr große praktische Auswirkungen hat, auch auf das Leben hier. Ich kann da nicht mitjubeln, aber ich kann auch nicht in diese Empörung, in diesen moralistischen Zorn ausbrechen, den man da überall liest. Also die Amerikaner haben kein Interesse, dass die Chinesen und die Russen zu stark werden. Das ist aus Sicht der Amerikaner verständlich. Ist es moralisch zu rechtfertigen? Nein, es gibt kein Naturrecht, kein Grundrecht und kein Völkerrecht darauf, irgendeine hegemoniale Stellung zu erreichen. Die Amerikaner sind sozusagen dazu auch verdammt, aufgrund ihres eigenen Erfolgs. Ist das Godzilla-Problem? Godzilla ist einfach eine große Eidechse. Wenn eine kleine Eidechse herumläuft und ihren Schwanz schlägt, dann passiert nicht viel. Aber wenn Godzilla eben herumläuft und sich ein bisschen da bewegt, dann fallen ganze Wolkenkratzer und ganze Städte zusammen. Das ist das Problem der Größe. Und was wir jetzt beobachten, ist eben eine Verschiebung der globalen Balance of Power. In den letzten Jahren und Jahrzehnten sind die Russen stärker geworden, sind die Chinesen stärker geworden. Und die Amerikaner haben aus ihrer Sicht im Grunde den Fehler gemacht, diese Bestrebungen zu lange laufen zu lassen. Und jetzt können sie es gar nicht mehr kontrollieren und müssen vielleicht fast ein bisschen panisch, wie das jetzt der amerikanische Präsident Trump macht, versuchen zu retten, was zu retten ist, nämlich ihre Hemisphäre in Venezuela abzustecken, dass dort der Russe und der Chinese nicht reingeht und natürlich im Nahen Osten in dieser Kampfzone aus Sicht der Amerikaner, aus Sicht Israels, ist Iran ein absolut nicht hinzunehmendes Risiko. Diese Mullahs, ob sie jetzt geblufft haben mit der Atomrakete, ob sie die tatsächlich hatten, ob sie ihre Wahnsinnsfantasien der Auslöschung Israels jemals in die Tat umsetzen wollten. Aber diese Mullahs, diese Iraner, dürfen sich ja keine Sekunde wundern, dass sie irgendwann einmal der zornige Vergeltungshammer oder der Präventivkrieghammer oder wie sie immer das nennen wollen, der Amerikaner und der Israeli trifft. Denn die Iraner haben ja in den letzten Jahren auch ziemlich viel unternommen, um eben in anderen Stellvertreterkriegen Amerikaner und Israeli umzubringen. Das sind die Gesetze der Macht. Jetzt kann man darüber moralisieren und kann sagen, ja nein, es ist auch gerechtfertigt, weil Iran ist ein Schurkenstaat und Khamenei ist ein übler Despot. Ja, das kann ja alles sein und mag alles richtig sein. Aber das ist nicht das entscheidende Kriterium. Das entscheidende Kriterium ist, dass die Amerikaner und die Israeli aus ihrer Sicht definiert haben, das ist eine Bedrohung für uns. Und diese Bedrohung müssen wir ausschalten. Und unter dem Machtaspekt haben die Amerikaner sogar transparent gespielt. Sie haben gesagt, ja, wir verhandeln, wir wollen eure Raketenpotenziale zurückdrängen und wenn ihr nicht spurt, dann greifen wir euch an mit unserer Armada, die wir da zusammengezogen haben. Und die Iraner sind sicherlich nicht so naiv gewesen, dass sie geglaubt haben, dass diese Armeen dann nicht zuschlagen, wenn sie schon da in Stellung gegangen sind. Also das wäre ja völlig weltfremd. Deshalb kommt ja die Theorie auf, ob Khamenei nicht als finsterer Machiavellist sich selber hat zum Märtyrer machen lassen, um so ein eigentlich zerspaltenes und zerklüftetes Land wieder zu einen. Das mag sein, das kann ich nicht beurteilen, ob das stimmt oder nicht, aber es ist eine interessante Theorie. Also, die Großmächte schlagen zu, wenn sie ihre Interessen bedroht sehen. Die Amerikaner haben lange gewartet. China ist jetzt bereits wirtschaftlich fast die Nummer eins. Da wird es früher oder später zum Krieg um Taiwan kommen. Und Russland ist auch stärker geworden. Und die Russen haben gesagt, für uns ist das Vordringen der NATO eine Bedrohung. Und das sehen sie jetzt einfach so. Und sie haben genauso gute Gründe, dies als Bedrohung zu empfinden, wie Israel und Amerika gute oder schlechte Gründe haben, den Iran als Bedrohung zu finden. Und jetzt darüber zu moralisieren, wer die besseren Gründe hat aus der Zuschauertribüne der Schweiz oder Deutschland heraus, meine Damen und Herren, das ist doch einfach schlicht lächerlich. Das ist nicht unsere Raubtierklasse. Das ist nicht unsere Reiseflughöhe. Wir haben da gar nichts mitzureden. Wir haben nur zu konstatieren, dass hier neue Machtverhältnisse sich abbilden auf der Erde. Die Amerikaner im relativen Niedergang. Imperien, die nicht mehr die Machtdominanz haben, neigen dazu, Kriege zu führen, um ihre Machtinteressen abzustecken. Man mag es verurteilen, man mag es schlimm finden, alles richtig, aber es ist eine Tatsache, die man respektieren muss, die man ernst nehmen muss. Auf der anderen Seite ist genauso verständlich, dass die Russen und die Chinesen die Nase voll haben, dass ihnen die Westler laufen, Vorschriften machen und sie herumschubsen und ihre Interessen ignorieren. Das Völkerrecht ist aus der Sicht von Russland und China ein absoluter Betrug, weil sie in diesem Völkerrecht, was eben aus Zeiten der einseitigen amerikanisch-westlichen Dominanz stammt, ein Instrument der Unterdrückung, ein Gefängnis war für sie. Die Amerikaner konnten Kriege führen, wie sie wollten, überall in Jugoslawien, im Irak. Da hat doch kein Mensch irgendwie den Hahn nach dem Völkerrecht gekräht. Aber wenn sie etwas machen, dann ist es der Untergang des Abendlandes. Und das ist diese Heuchelei, die mich natürlich irritiert, die ich auch angeprangert habe und die vielleicht einige von Ihnen auch missverstanden haben als verstecktes Plädoyer für diese Mullahs, für diese Bärte. Nein, ich habe null Mitleid für diese Potentaten, für diese Despoten. Aber um Himmels Willen, meine Damen und Herren, machen wir einmal die Augen auf. Lappi, mach die Augen auf. Also, wir sehen hier eine Lebenslüge zusammenbrechen, die wird weggeräumt. Das Völkerrecht ist nichts. Und wer auf dem Boden des Völkerrechts steht, steht auf Treibsand, der steht auf Luft. Das bringt keine Sicherheit, das bringt überhaupt nichts. Was ist in der heutigen Welt wichtig? Nationale Interessen. Das muss von den Regierungen erwartet werden. Haben Sie eigentlich gemerkt in Berlin, in Brüssel, in Paris, wo der Hase läuft, worum es geht? Ich glaube es nicht. Sie haben es nicht erfasst. Sie rennen immer noch diesen Gespenstern hinterher. Regelbasierte Ordnung. Nein, diese Regeln bieten keinen Schutz. Das haben Sie auch gesehen in Grönland. Ich meine, nicht einmal die NATO, eine Militärallianz, bietet Schutz. Wenn die Amerikaner sagen, wir wollen Grönland und ein anderes NATO-Land, Dänemark, sagt, ja, aber Grönland ist doch unser Land, das ist doch unser Gebiet, dann ist das den Amerikanern egal. Nationale Interessen regieren. Und hören wir auf zu moralisieren, hören wir uns aufzuschwingen. Unsere wir machen das ja auch, vielleicht verlogener und schlechter, inkompetenter oder eben gar nicht, indem wir diese Gesetze ignorieren. Nationale Interessen sind wichtig. Das heißt für Deutschland, für die Schweiz heißt das neutral bleiben. Mach dir keine Feinde. Suche Freunde. Halte dir die Fluchtwege offen und ja, sei neutral, aber das allein ist auch noch kein Schutz. Du brauchst eine starke Armee, dass niemand auf die Idee kommen kann, dich zu überrennen, dass der Eintrittspreis hoch ist. Das muss Deutschland auch machen. Aber eine kollektive Sicherheit mit der EU, vergessen Sie das. Meinen Sie, die Franzosen kommen, wenn die Deutschen irgendein Problem haben? Das ist doch Unsinn. Das sind Lebenslügen. Und das ist das uneingeschränkt Positive, meine Damen und Herren, in den heutigen Zeiten, in diesen Krisenzeiten, in denen manche Unternehmen unten durch müssen, schrecklich unten durch müssen, wegen der Dummheit der Politiker, die dem Moralismus hinterhergelaufen sind, in der Klimapolitik, in der Zuwanderungspolitik, in der Außenpolitik, gerade in Deutschland. Mein Gott, was hat man da moralisiert und die eigenen Interessen missachtet? Muss denn in Deutschland zuerst die Wirtschaft kaputt gehen, bis die Politiker merken, bis die Medien merken, dass jetzt fertig ist? Muss erst das ganze Land wieder in den Dreck hineingeritten werden, bis man merkt, dass man in der Demokratie die Opposition, die von Millionen von Leuten gewählt wird, vielleicht nicht verprügeln, ausgrenzen, ausmauern muss, sondern dass man in der Demokratie miteinander reden muss und dass man die Volksentscheide, den Volkswillen, die Bevölkerung, die Lebenswirklichkeit der Leute, die sich eben auch in ihren Wahlentscheidungen ausdrückt, dass man die ernst nehmen muss. Aber dieser Moralismus, der sich da tief reingefressen hat in ihre Institutionen, in die Köpfe, der führt eben zu einer gefährlichen Überheblichkeit der politischen Klasse, die sich immer mehr anmaßt, über die Köpfe der Leute hinweg zu regieren und sich dazu ermächtigt, eben moralisierend, indem sie sagt, neuerdings, wir sind übrigens auch die Gralshüter der Wahrheit, wir müssen die Desinformation bekämpfen, wir müssen die Zensur aufrechterhalten, ist ja lächerlich. Lächerlich, wenn die, die die größten Unwahrheiten erzählen, die falschesten Analysen machen zur Außenpolitik, die sich komplett geirrt haben beim Thema Klima und Migration, wenn die sich jetzt sozusagen als Wahrheitspäpste, als Ayatollahs der Information hier gebärden. Meine Damen und Herren, das ist ja schon der Stoff für eine Komödie, was wir hier sehen, wenn es in der Wirklichkeit nicht so ernst wäre. Also, wir halten hier zunächst einmal unmissverständlich fest. Nein, es ist kein Grund zum Jubeln, wenn irgendwo ein Krieg ausbricht. Und ja, man kann diese auch händeringenden Rechtfertigungen und Begründungen und Willkürlichkeiten, darüber kann man sich aufregen, über die ganze Doppelmoral, wie man die Russen zusammenprügelt und zusammenscheitert mit ihren ganzen mit dieser ganzen moralisierenden Völkerrechtsargumentation, während man dann, wenn die gleichen Leute, die Röttgens und wie sie alle heißen, bei den Amerikanern und Israel eine ganz andere Position vertreten. Das ist alles Geschwätz, das ist alles irrelevant. Entscheidend ist, dass hier das Völkerrecht diese Illusion zusammenbricht. Kriege sind kein Grund zum Jubeln. Das war mein Eingangspunkt. Es ist peinlich und es ist lächerlich, wenn man sich von außen da mit aufplustert, sozusagen in die Geschütztürme der Panzer hineinsetzt, ohne selber die Konsequenzen tragen zu müssen. Diese ganze Stellvertreter, dieses Heldentum des Stellvertretertums, diese Stellvertreter und Gratishelden, das ist eine Peinlichkeit. Aber gleichzeitig, und das ist das Gute, und das muss jetzt also wirklich der Hinterste und der Letzte gemerkt haben, diese Lebenslügen, die brechen jetzt zusammen und wir werden alle schockartig zurückgeworfen auf diese nationalen Interessen. Und das muss wieder gelernt werden. Das haben wir verlernt, auch in der Schweiz, auch in Europa. Und jetzt kann ich ein bisschen versöhnlicher reden. Da muss man auch Verständnis haben. Wir Menschen sind irrtumsanfällig und Politiker sind es ganz besonders, weil sie in einem Informationsvakuum leben. Darum sollten sie sich auch nicht mit Desinformation beschäftigen, weil sie selber in einem Informationsvakuum leben, in ihrer politischen Blase, in ihren Verwaltungsgebäuden. Also auch da jetzt einfach in heiligen Zorn auszubrechen, bringt nichts. Man muss Verständnis haben. Die Politiker haben sich verrannt Irren ist menschlich, aber wenn man sich dann immer irrt, dann ist das entweder, wie Franz Josef Strauß gesagt hat, sozialdemokratisch, oder dann kann es dann irgendwann auch verbrecherisch werden, wenn man gegen alle Realität sich zur Wehr setzt. Allerdings den Krieg gegen die Wirklichkeit, den hat noch niemand gewonnen. Zum Glück, die Wirklichkeit setzt sich durch und das erleben wir jetzt. Übrigens auch im Fall Epstein. Da kann man auch lamentieren und jammern. Aber eigentlich ist das eine großartige Geschichte bei aller Fürchterlichkeit, die auch da wieder an die Wasseroberfläche dringt. Aber dass hier diese ganze Scheinelite, diese Gutmenschenelite, die Clintons, diese Bill Gatesens und wie sie alle heißen, diese Selbstinszenierer da an den internationalen Konferenzen, dass die jetzt dermaßen entzaubert und nackt dastehen, das ist doch etwas Großartiges. Das ist eben die Hybris, die da bestraft wird, diese Anmaßung, Hochmut kommt vor dem Fall. Das sehen wir jetzt, sehen wir auch in der Politik. Also, das ist eine Realitätslektion, die wir jetzt bekommen. Und es ist wichtig, dass man das in seiner erhellenden und ja auch lichtaufgehenden Klarheit hier sieht. Und deshalb mein kurzer Einstieg zu diesem Thema, meine Darlegung, und bin sehr gespannt, wie Sie darauf reagieren. Noch die Nachrichten des Tages. Der Trump wechselt da seine Migrationsbeauftragte Kristi Noem aus. Die wird da weg, abgelöst. Da kommt ein neuer Mann. Also das heißt Reaktion auf diese überschießenden Aktionen. Das ist natürlich auch wieder interessant, dass Trump das macht. Dann auch die Außenpolitik der Amerikaner. Interessant heute Morgen in den Medien. Was ist das für eine Politik, dass man einfach Regierungen teilweise abschießt und dann wieder delegiert, macht da weiter. Venezuela zum Beispiel ist jetzt wieder dabei, diplomatische Beziehungen aufzubauen. Also das ist auch jetzt mal rein phänomenologisch betrachtet interessant, wie Trump da vorgeht. Nicht wie früher gleich das Land besetzen, sondern gezielte Schläge. Mal schauen, natürlich mit großen Risiken, das kann jetzt kriegspraktisch, politisch noch zu schlimmen Verwerfungen führen im Iran. Wenn dieser Krieg nicht bald fertig ist, und das könnte länger gehen, hat das gewaltige Konsequenzen. Das will ich nicht ausklammern, wenn ich sage, es gibt eben Positives in diesen Kriegen. Nämlich der Zerfall der Lebenslügen, die Rückkehr der Wirklichkeit. Das ist positiv, aber wir zahlen natürlich einen großen Preis in Geld und Blut. Also vor allem jene, die da direkt daran beteiligt sind. Hat sich die CDU in Baden-Württemberg verzockt? Interessant, dieses Kopf-an-Kopf-Rennen kann ich natürlich zu wenig kommentieren hier aus der Schweiz. Cem Özdemir, dieser smarte Grüne, der schon fast wie ein bürgerlicher Politiker aussieht mit seinen Anzügen und Krawatten, und der CDU-Vertreter, der da wie aus dem Ei gepellt nun offensichtlich in etwas in Rücklage gerät. Wir werden sehen, in Bayern haben wir auch Kommunalwahlen, da hat die AfD stark zugelegt. Ja, das muss man ernst nehmen, das gehört eben auch dazu, dass man die Wirklichkeit ernst nimmt und nicht einfach zurückfräst. 4,7% war sie, jetzt sind sie bei 18-19%. Natürlich die CSU immer noch stark, weil sie trotz allen Pirouetten des Vorsitzenden Söder nach wie vor eine konservative Partei doch in einigen Punkten ist. Über die Beziehungen, die diplomatischen von USA und Venezuela haben wir gesprochen. Noch die wichtigste Nachricht auch jetzt zum Schluss. Für alle, die noch dabei geblieben sind, Präsident Zelensky, das wird jetzt in den deutschen Medien komplett heruntergefahren, überhaupt nicht an die große Glocke gehängt. Präsident Zelensky hat Viktor Orban gedroht, dem ungarischen Ministerpräsidenten, mit einer Militärintervention. Wenn die Ungarn weiterhin ihr Veto einlegen gegen den 90-Milliarden-Kredit Brüssels an die Ukraine, hat Zelensky Orban gedroht, mit Soldaten in Ungarn einzumarschieren. Sind ja Nachbarländer, Teile der Ukraine gehörten ja bis zum Ende des Ersten Weltkriegs noch zu Ungarn. Und das zeigt einfach, dass Zelensky übergeschnappt ist, dass er größenwahnsinnig geworden ist. Und das zeigt einmal mehr diese fürchterliche moralisierende, doppelmoralisierende Heuchelei in der Europäischen Union, dass man diese offensichtliche Drohung gegen ein EU-Mitglied nicht einmal berichtet in den deutschen Mainstream-Medien. Das wird irgendwo ganz klein gefahren, sozusagen als Petitesse schon einsortiert. gar nicht einfach dargestellt, weil es eben nicht passt ins Narrativ. Ich meine, das ist ja eine Ungeheuerlichkeit, die man da eigentlich sieht. In der Schweiz übrigens ist das auch nicht sehr prominent berichtet worden, weil die Schweiz natürlich auch im Fahrwasser dieser Ideologie hier steht. Meine Damen und Herren, ist, glaube ich, ein bisschen länger geworden, die heutige Sendung, mit ein paar grundsätzlichen Überlegungen und Betrachtungen. Ich hoffe, Sie konnten das trotzdem anregend empfinden, auch den sehr engagierten Vortrag. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich das mal auch zur Klärung ein bisschen meines Bildes, man muss sich ja auch immer wieder auf den Stand der Wirklichkeit bringen, dass ich das hier mal vortragen konnte. Ich danke Ihnen ganz herzlich, verspreche Ihnen wieder kürzere Sendungen, wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende. Da haben Sie auch ein bisschen Zeit, Sie können die Sendung wohl portioniert, nicht in einem Zug, sich zu Gemüte führen. Bis dann.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.